Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wir haben uns heute in der Lebenszeit kein leichtes, kein fröhliches Thema ausgesucht, aber aus meiner Sicht ein wichtiges Thema. Es geht um den Tod der Lebensliebe, darum, wie Menschen damit fertig werden können, wenn nach Jahren oder oft auch nach Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens der Mensch, den man so liebt, nicht mehr da ist und damit auch alle Träume und Vorstellungen, wie das gemeinsame Leben weitergehen könnte. Die, die den Tod ihrer Lebensliebe erlebt haben, die sprechen von einem tiefen Schock, von einem überwältigenden Schmerz und von dem Versuch, die Zeit danach irgendwie zu überleben. Wie es gelingen kann, oft nach einer längeren Trauerphase sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, wieder mit Boden unter den Füßen, darüber wollen wir heute unter anderem reden. Nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt, unser Thema bis 23:30, und wenn Sie dies selber erlebt haben oder in der Familie oder Freundeskreis mitbekommen haben, was es bedeutet, seinen Partner, seine Partnerin zu verlieren, dann rufen Sie gerne an oder schreiben Sie eine Mail. Natürlich auch anonym, das ist selbstverständlich, könnten wir Sie dann auch in die Sendung mit hineinnehmen. Auch wenn Sie als Angehöriger vor der Frage standen, ob und wie Sie in solch einer Situation helfen und unterstützen können. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Doris Wolf, sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und sie ist unter anderem auch Autorin des Buches Einen geliebten Menschen verlieren, eine Begleitung durch die Trauer. Frau Wolf, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und Eva Terhorst ist bei uns, sie ist Trauerbegleiterin, ebenfalls Buchautorin. Sie hat zu unserem Thema das Buch veröffentlicht, Alleine weiterleben, wenn der Partner stirbt, den heilsamen Weg der Trauer finden. Frau Terhorst, auch Ihnen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bevor wir aber jetzt hier miteinander ins Gespräch kommen, nochmal die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie anrufen können und unter der Sie auch unser Telefonteam erreichen. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu. Frau Terhorst, nun sind Sie beide heute Morgen nicht nur als Expertin hier, sondern auch als Betroffene. Wie sehr hat das bei Ihnen das beeinflusst, was Sie heute tun, als Trauerbegleiterin, auch als Buchautorin?
Ja, das hat es enorm beeinflusst, denn in meiner eigenen Trauerzeit habe ich erstmal bemerkt, wie schlimm Trauern ist, also wie sehr einen das mitnehmen kann und auch wie lange. Und das andere eben, dass man eigentlich nur wirklich mit Leuten hilfreich darüber reden kann, die sowas schon mal erlebt haben und einfach wissen, in was für einem Zustand man sich gerade befindet und dann davon absehen, hilfreiche Ratschläge zu geben oder überfordert zu reagieren. Und so kam das, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendjemand muss es dann ja auch machen. Man kann sich ja nicht immer darüber beschweren, dass man sowas braucht. Ne?
Mögen Sie uns erzählen, wie alt Sie waren, als Ihr Partner gestorben ist?
Ja.
Wann das war ungefähr von der Zeit her?
Ja, da war ich 40, jetzt bin ich 57. Und also es war 2006 und der ist an Krebs verstorben.
In welcher Lebenssituation waren Sie beide? Noch sehr, sehr jung, würde ich jetzt sagen.
Er war 35 sogar erst, ja. Eben sehr jung. Und ich denke, also wir waren halt von einem Umfeld, ich habe einen Sohn, der war damals 8, als das Sterben losging. Und da waren wir halt in einem Umfeld von jungen Familien in der Schule und Freunden, denen das, also ein Horror also das hat die alle sehr schockiert und niemand wollte wirklich mit dem Thema auch nur annähernd etwas zu tun zu haben. Das heißt, wir, beziehungsweise später dann ich eben allein, waren dann mit dem Thema komplett alleine.
Nun werden wir ja gleich auch auf der ExpertInnen-Ebene, sage ich, auch darüber reden, welche Gefühle solch ein Schock, der Verlust des Partners, der Partnerin auch auslöst. Wie haben Sie es damals erlebt? Waren es Gefühle, von denen Sie heute sagen würden, die waren einmalig und die sind bis heute auch einmalig gewesen?
Ja, ganz genau. Das ist toll, dass Sie das genauso fragen, weil das trifft es exakt. Also man stellt sich halt vor, jeder war von uns mal traurig oder hatte Liebeskummer oder hat seine Arbeit verloren oder jemand ist gestorben. Aber wenn halt eine große Liebe stirbt, ist es komplett anders. Also wir stellen uns dann vor, man ist dann sehr, sehr traurig, so wie wir das so gewohnt sind. Und wenn eine große Liebe stirbt, ist es komplett anders als alles, was man jemals gefühlt hat. Und man fühlt so viele Sachen auf einmal, was man auch nicht gewohnt ist. Und damit ist man eben selber erstmal überfordert und weiß auch gar nicht so recht, weil das ja gar nicht so oft diskutiert wird, was mit einem los ist und wie lange das dauert und ob man da jemals wieder rauskommt. Also da sind ganz viel Verzweiflung und Ängste und Überforderung bei den Betroffenen eben.
Sie haben auch gesagt, das sind Gefühle, wenn man sie durchlebt hat, dann ist man vielleicht auch dann erst in der Lage, auch anderen Menschen auch so zu helfen, wie sie es auch benötigen. Da werden wir sicherlich nachher noch drüber reden, die Rolle der Familien, auch der Angehörigen in solch einem Fall. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Frau Wolf, wie war es bei Ihnen? Hängt Ihr Engagement für dieses Thema heute auch mit dem Tod Ihres Partners zusammen? Oder ist es letztlich ein Thema, das Sie schon sehr, sehr lange beschäftigt?
Es hängt mit dem Tod meines Vaters zusammen. Ah, okay. Mein Vater ist gestorben, als ich 10 war. Und da war es genauso. Also mein Vater ist mit 39 Jahren gestorben, die Mutter war 37. Und es war im Umfeld weit und breit tatsächlich niemand, der seinen Elternteil verloren hat. Und meine Mutter war auch ganz allein. Ich hatte noch einen Bruder, mit meinem Bruder zusammen haben wir da gelebt. Und meine Mutter hat 15 Jahre lang fast getrauert. Und als Kind habe ich das ganz furchtbar erlebt. Ich habe natürlich auch getrauert, aber nicht so lange. Und war dann unheimlich hilflos ihr gegenüber, wollte ihr helfen, wollte aber auch gleichzeitig wirklich ein normales Leben wie als Kind mit Freude und mit Aktionen und eine glückliche Mutter haben. Und das war letztendlich auch eine Entscheidung, die wohl zu meinem Beruf zur Psychotherapeutin geführt hat und auch dazu, dass ich eben mich schon immer mit Trauer beschäftigt habe und als dann mein Partner gestorben ist, das auch als sehr hilfreich empfunden habe, genau zu wissen, was erwartet mich. Ich habe es zwar gefühlt, aber eben nicht den Verlust vom Partner, sondern vom Vater. Aber ich wusste, was auf mich zukommt und dass ich es auch in irgendeiner Form bewältigen kann.
Nun hat Frau Terhaus eben gesagt, dass sie 40 war. Wie alt waren Sie, als Ihr Partner gestorben ist und wie lange ist das her?
Mein Partner ist vor 3,5 Jahren gestorben und ich war 66. Und wir hatten über 40 Jahre lang zusammen gelebt und gearbeitet.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, okay, ich weiß, dass ich das schaffen werde. Hilft da und hat Ihnen auch geholfen, die Arbeit über Jahrzehnte hinweg dann auch mit diesem Thema?
Ja.
Kann man sich darauf vorbereiten ein Stück oder mit Wissen darauf vorbereiten, wenn so etwas passiert?
Also was mir geholfen hat, ist, dass ich die Phasen kannte, die mich erwarten in der Trauer. Und was mir geholfen hat, war auch, dass ich weiß, wie solche Gefühle entstehen und wie man Gefühle auch beeinflussen kann. Ja, also man ist diesem Schmerz und der Angst und der Wut und all den Gefühlen, die da auftauchen, nicht hilflos ausgeliefert, sondern man hat auch Möglichkeiten, die zu beeinflussen. Und man hat auf jeden Fall auch Möglichkeiten, aus der Trauer wieder in ein normales Leben zu kommen. Und das hat mir geholfen.
Und darüber wollen und werden wir ja auch jetzt sprechen in dieser Sendung. Frau Terhaus, ist es aus Ihrer Sicht auch als mit Ihrer Erfahrung heute als Trauerbegleiterin, ist es ein Unterschied, ob man älter nach 40 Jahren, 45 Jahren, 50 Jahren seinen Partner, seine Partnerin verliert, wie das im Alter ja immer auch möglich ist, wobei Frau Wolf bei Ihnen ist natürlich sehr, sehr jung war noch, wenn man es aufs Alter schaut. Ist es ein Unterschied, ob man dazu im Vergleich dann einen Partner, eine Partnerin sehr jung verliert?
Ich kann das schwer sagen, weil ich habe ja nur das eine erlebt. Aus der Erfahrung von Leuten, die zu mir kommen, raus, sind es Unterschiede, aber das macht die Trauer nicht weniger oder mehr stark. Also Sie müssen sich das vorstellen, wir können das nicht werten. Es gibt so äußerliche Unterschiede, eben nach 40 Jahren ist es ein Unterschied. Oder man hat eben noch so viele Pläne gehabt, wenn man jünger war. Oder man hat Kinder, kleine Kinder, die man nun alleine aufziehen muss. So wie bei Frau Wolf das eben auch war. Sie war dann die 10-Jährige. Bei mir war das auch so. Meine Mutter ist gestorben, als ich 15 war. Die hat Suizid begangen. Und da hat auch natürlich keiner auf uns geachtet, sondern alle waren mit sich beschäftigt. Und also damals hat sich da bei mir auch schon die Spur gelegt. Ich kann aber sagen, als dann mein Partner starb, war das viel, viel schlimmer und ganz anders. Natürlich, weil ich jung war und noch auch ein Leben vor mir hatte. Und das ist auch ein bisschen so bei den jungen Witwen oder Witwern. Die haben tatsächlich auch noch ein Leben vor sich. Und wenn sie dann die Trauer bewältigt haben, ist dann auch wieder Platz für eine neue Beziehung, was auch bei Älteren so ist. Aber da die meisten stellen sich das, können sich das kaum vorstellen.
Frau Wolf, wie würden Sie die Frage beantworten? Ist es vielleicht auch schwerer, wenn man nach Jahrzehnten seinen Partner, seine Partnerin verliert, weil man sich in der Rückerinnerung ein Leben ohne diesen Partner eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, sich erinnern kann?
Also ich stimme da Frau Terhos zu, dass man das nicht so sagen kann, das eine ist schlimmer und das andere ist besser. Aber was einfach zu sehen ist, wenn man den Partner sehr jung verliert, dann ist das soziale Umfeld noch viel weniger bereit und darauf vorbereitet, mit so jemand umzugehen wie in meinem Alter. Ich bin allerdings auch die erste, die Vorreiterin, die den Partner verloren hat, soweit bin ich auch alleine. Aber es ist die Chance, dass man andere Menschen trifft, die in einer ähnlichen Situation sind, ist natürlich größer.
Frau Terhorst, nun haben Sie beide erzählt, dass Sie Ihren Partner durch Krankheit verloren haben. Es gibt ja auch viele, die durch einen Unfall, zum Beispiel Herzversagen oder Herzinfarkt, ihren Partner, ihre Partnerin verlieren. Ist das ein Unterschied oder ist das auch eine Frage, die man sich als Laie und der es noch nie erlebt hat, stellt? Weil man sich also, mit Blick auf Krankheit vielleicht vorbereiten kann oder dann doch nicht vorbereiten kann?
Also die Trauer ist genauso stark, würde ich schätzen. Nur der Prozess ist ein bisschen anders. Man sieht es kommen und man weiß es, wobei man sich nie wirklich darauf vorbereiten kann. Die Menschen, die sich nicht mal mehr verabschieden können, weil sie jemanden durch einen Unfall verlieren, die sind eine längere Zeit in einem Schockzustand und da kommt erst oft nach anderthalb Jahren oder im zweiten Jahr das so richtig bei denen an. Und wobei eben, ich sage immer nicht, ich mein erstes Buch über Trauer war ja das erste Trauerjahr, um damit klarzumachen, das erste Jahr, da müsst ihr irgendwie versuchen zu überleben, aber danach kommt noch mehr. Und bei Menschen, die jemanden plötzlich verloren haben, da kommt dann das ganze Starke oft nochmal viel stärker und die sind dann ganz irritiert nach einem Jahr, dass es dann nochmal so hart kommt.
Am Telefon begrüße ich Jan. Jan, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, einen guten Morgen für Sie.
Jan, wir haben vorher miteinander gesprochen und haben auch abgesprochen, dass ich Sie bei Ihrem zweiten Vornamen nennen darf. Sie möchten gern heute Morgen anonym bleiben, sind 54 Jahre alt, haben nach 23 Jahren, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Beziehung, Partnerschaft, Ihre Frau verloren, Ihre große Liebe, so wie Sie es erzählt haben, zu einem Zeitpunkt, ich glaube, sie war 48 Jahre alt, wo gerade neuer Job, ein Haus gekauft auch, also wo im Prinzip das Leben darauf ausgerichtet war, nach vorne zu schauen und das gemeinsam auch zu genießen. Eine Routineuntersuchung festgestellt worden, es ist Krebs. Und 9 Monate später mit all dem Hochs und Tiefs, berichtet haben, ist sie Anfang Januar gestorben. Vielleicht darf ich Ihnen erstmal herzlichen Dank dafür sagen, dass Sie heute bereit sind, auch hier in der Sendung auch davon zu erzählen. Und Sie fragen, wie geht es Ihnen heute? Heute Morgen, in diesem Moment jetzt hier.
In diesem Moment, nun, es ist für mich schon eine besondere Situation, im Radio zu sein. Mit etwas so Intimen. Aber ja, insofern bin ich da ein bisschen, ist das eine etwas andere Stimmung als die ich sonst habe, die eben von tiefstem Schmerz geprägt ist, ja.
Nun haben wir eben schon gehört, auch ich glaube, Frau Terhorst hat es gesagt, da ist am Anfang ein riesengroßer Schock. Das, was ich dazu auch noch wahrgenommen habe, ein gar nicht begreifen können und begreifen wollen vielleicht auch. Wie war es in Ihrem Fall, als Ihre Frau im Januar gestorben ist?
Ja, es war ein Schock, obwohl in den 9 Monaten dieser Erkrankung, dieser schrecklichen Erkrankung und den Qualen und meiner ununterbrochenen Begleitung dies in gewisser Weise vorhersehbar war. Und trotzdem habe ich das als Schock erlebt, ja. Gut, dann gibt es eben eine Zeit, wo man sich dann eben um Beerdigung kümmert und das noch nicht so ganz verinnerlicht. Das folgte dann auch bei mir etwas später, mit ein wenigen Wochen Abstand, wobei diese Wochen auch ganz schrecklich waren. Und dann ging es wirklich ganz, ganz tief in den Abgrund. Ja, der Schmerz ist unbeschreiblich. Das kann ich nicht anders sagen.
Ja, eben ist ja schon das Stichwort gefallen, es geht ums Überleben. Würden Sie das genauso sagen, emotional, körperlich? Es geht wirklich dann auch ums Überleben, wenn man so etwas, oder wie in Ihrem Fall, wie Sie das erlebt haben, vor der Herausforderung steht, damit klarzukommen?
Ich empfinde das ganz genauso. Ich kann mir vorstellen, dass das als dramatisch oder als pathetisch, wahrgenommen wird, aber für mich geht es tatsächlich um mein Überleben. Der Schmerz. Ich kenne physische Schmerzen. Ich hatte 6 Jahre schlimmste Nervenschmerzen. Das war schrecklich. Aber das ist nichts im Vergleich. Ich kenne auch Verlust. Ich habe als 14-Jähriger meinen 28-jährigen Bruder vom Strick geschnitten. Meine Mutter starb an Krebs vor 17 Jahren. Kurz nach meiner lieben Frau starb auch mein Vater. Aber das ist alles nichts im Vergleich dazu, wie es sich anfühlt, dass ich meine wunderbare Frau verloren habe. Ja, nach 23 wundervollen Jahren.
Ich habe gesagt, Anfang Januar ist Ihre Frau gestorben. Wie lange hat es aus Ihrer Sicht gedauert, bis Sie wirklich umfänglich begriffen haben, das Leben, so wie ich es bisher geführt habe, das geht nicht weiter und meine Frau wird auch nicht wiederkommen, wird nicht zurückkommen? Haben Sie es schon umfassend begriffen heute? Würden Sie sagen, soweit bin ich?
Ja, soweit bin ich. Soweit bin ich. Also die Realität, die ist für mich angekommen, emotional. Es ist, also das weiß ich, das weiß ich. Ich rechne nicht damit, wie ich das von anderen gehört habe, dass sie noch durch die Tür kommt. Ich weiß es und genau das. Ich weiß, dass es nicht so ist und genau das macht es so unerträglich.
Nun haben wir eben gehört, Trauer, aber es ist auch die Rede von Wut, von Ärger, vielleicht gegenüber dem Leben, gegenüber dem Schicksal. Kennen Sie solche Gefühle auch?
Wenig, wenig. Ja, gegenüber dem Schicksal doch, das ist wohl wahr, aber eigentlich ist das wenig. Eigentlich ist da in meiner Gefühlswelt einfach nur Schmerz.
Gibt es die Frage nach dem Warum?
Die ist bei mir auch nicht so stark ausgeprägt. Nein, es ist, wie es ist und es ist schrecklich und das Warum, nein, an der Stelle kann ich. Also an der Stelle weiß ich, dass das nicht weiterführt. Also, und es ändert ja auch nichts. Es ändert ja auch nichts.
Welche Gefühle stehen denn momentan bei Ihnen im Vordergrund?
Nur der Schmerz. Es ist ein zerreißender Schmerz, den ich als spiegelbildlich zu meiner Liebe empfinde. Denn wir waren eben 23 Jahre in innigster Liebe zusammen. Wir haben intensiv gelebt. Wir wollten keine Kinder, weil wir ja uns hatten. Wir waren glücklich miteinander, wir haben die ganze Welt bereist. Sie haben gesagt, ja, wir standen vor Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Für mich ist da Schmerz. Schmerz, ich kann es nicht anders sagen. So ist das bei mir.
Ist es so, dass dieser Schmerz allgegenwärtig ist? Oder gibt es zumindest auch Momente, wo dieser Schmerz, diese Trauer auch manchmal ein bisschen in den Hintergrund treten kann?
Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, 3, 4 Monate vielleicht nur den absoluten Schmerz gespürt. Es wird da manchmal so von Wellen gesprochen, dass es sich dann auch ablöst und es wird dann häufig zur Aktivität geraten, die es einem dann ein bisschen leichter machen soll. Ich versuche etwas Aktivität, es gelingt aber kaum. Dieser Schmerz führt eben auch zu einer Lähmung. Manchmal, ganz vorsichtig, geht es ein wenig. Also, ich habe mir jetzt einen Hund gekauft, um nicht völlig unterzugehen. Der lenkt mich etwas ab und ja, da habe ich auch schon mal gelächelt. Aber der Schmerz ist allgegenwärtig. Ich wache mit ihm auf und ich gehe mit ihm schlafen. Und ja, das ist ganz furchtbar.
Wie sieht es aus mit Arbeiten? Ist das möglich in solch einer Phase, wo der Schmerz so derart im Vordergrund steht?
Tatsächlich ging das erste Mal in meinem Leben nicht. Also ich habe meine Frau mit Beginn der Diagnose, bis sie dann in meinem Arm zu Hause starb, ununterbrochen begleitet und konnte immer noch ein paar E-Mails zwischendurch schreiben. Die Zeit war vor allem geprägt von Angst. Angst um meine Frau. Jetzt, wo dieser Trauerschmerz da ist, konnte ich jetzt 4 Monate nicht arbeiten. Ich bin selbstständig, das kriege ich einigermaßen so hin. Aber wenn Sie mich fragen, ob das geht, nein, es ging jetzt nicht. Ich fange jetzt ganz vorsichtig, ganz, ganz langsam an, wieder ein bisschen was zu tun. Und ich habe auch irgendwann verstanden, warum meinen Menschen immer Kraft wünschen. Denn die Kraft war jetzt einfach auch nicht da und ist immer noch weitgehend nicht da.
Sie haben die Menschen um sich herum schon angesprochen, Freunde, Familie. Gibt es Unterstützung? Welche Art von Unterstützung kann einem in solch einem Moment überhaupt guttun? Gibt es überhaupt eine Unterstützung, die einem guttun kann?
Also ich habe mich trotz Schmerz und Lähmung dann doch, hatte ich schon das Bedürfnis, mich mit Menschen zu unterhalten, die dieses Gefühl kennen, die diese Erfahrung gemacht haben. Insofern habe ich an Trauerspaziergängen teilgenommen, wenn es ging, und war mal in einem Trauercafé. Ich habe eine... Das tut mir dann doch gut, mit Menschen zu sprechen, die wissen, wovon man spricht, denn das geht mit anderen Menschen ja nicht. Ich habe eine Therapeutin und ich bin ja auch bei der Frau Terhaus in ihrer Sendung in Behandlung, oder sie begleitet mich, und das tut mir auch sehr gut, muss ich sagen. Mit den Freunden ist es ambivalent, möchte ich sagen. Meine beiden besten Freunde haben sich seit der Beerdigung nicht mehr gemeldet. Ich habe aber auch gute Freunde, die mir helfen, die das nicht verstehen können, aber sich bemühen und denen ich am Herzen liege. Ich habe neue Leute kennengelernt, starke Menschen, und lerne auch bekannte Menschen neu kennen. Doch, also soweit das geht, tut mir das dann auch ganz gut, ja.
Jan, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen, unser Gespräch in Ruhe zu Ende zu führen vor den Nachrichten. Deswegen schlage ich vor, dass Sie am Telefon bleiben oder wir Sie nach den Nachrichten nochmal anrufen und nochmal mit auch in die Runde mit hinzunehmen. Nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt, unser Thema bis 23:30 in der Lebenszeit. Und Sie können anrufen, können uns Ihre Erfahrungen schildern, gerne auch anonym, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt, unser Thema in der Lebenszeit bis 23:30, und zwar mit Dr. Doris Wolf. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin, und mit Eva Terhorst, selber Trauerbegleiterin und ebenfalls auch Buchautorin. Und mit in der Runde dabei ist noch Jan, der uns eben erzählt hat, was es für ihn bedeutet, seine Partnerin nach 23 gemeinsamen Jahren im Januar verloren zu haben. 00800 4464 4464, so lautet die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie uns von Ihren Erfahrungen schildern wollen, auch vielleicht als Freund, als Angehöriger, auch vielleicht diese Ohnmacht auch und die Frage und die Unsicherheit, wie und in welcher Form kann ich helfen, dann können Sie uns gerne davon erzählen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie dort auch Ihre Telefonnummern angeben, dann haben Sie eine Chance, wenn Sie möchten, anonym zum Beispiel auch mit in diese Sendung auch zu kommen. Frau Wolf, vielleicht fangen wir mit dem an, was wir gerade auch von Jan gehört haben. Trauer ist individuell, aber gibt es in dem, was er erzählt hat, vieles, was Sie auch immer wieder auch in Ihrer Praxis als Psychotherapeutin erlebt haben?
Ja, also die Trauer verläuft in verschiedenen Phasen. Und die erste Phase ist die Phase dieses Schockzustandes, dass man es nicht glauben kann. Und es ist ein Schutzmechanismus des Körpers, dass die Trauer, dieser Schmerz nicht gleich uns überwältigt. Und dann kommt die zweite Phase, in der einfach diese Gefühle aufbrechen. Und ich erlebe in der Praxis auch immer wieder, es ist zuerst mal dieser Schmerz und diese Einsamkeit und dieses Herauskatapultiertsein aus dem Leben. Man kommt sich vor, habe ich auch an mir selbst erlebt, wie in einer Blase. Es ist nichts mehr anderes wichtig. Es ist gar kein Platz mehr für Politik, für andere Probleme, sondern es ist einfach nur der Schmerz, der da ist. Und eben dieses Alleingelassensein in dieser Situation. Dann kommen, je nachdem, ob es vorher Konflikte gab, kommen Schuldgefühle, kommen auch Gefühle von verletzt sein, wenn irgendwas noch ausgestanden hat, was man hätte klären sollen. Und die Wut, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die kommt in den Erfahrungen, die ich mit meinen Klienten mache, relativ viel später.
Ist es eine Wut gegen das Schicksal, gegen das Leben? Oder gibt es auch sowas wie einen Ärger darüber, dass du mich da jetzt verlassen hast und
auch
mich das alleine zurückgelassen
auch
hast?
Gegen Gott, gegen die Ärzte, also einfach gegen alles, die alle waren gegen mich und jetzt bin ich in dieser Situation und allein gelassen und mein Partner ist einfach gegangen und hat mir das Elend mit allem zurückgelassen hier. Der hat sich den leichten Weg gewählt. Ja. Und dann kommt eine Phase, wo jetzt Jan auch schon so langsam in die so Schrittchen dazu gemacht hat, der Neuorientierung, wo man auch Momente spürt, wo ich spüre noch mal was anderes außer dem Schmerz. Ich habe einen Moment, ein Lächeln auf den Lippen oder eine Freude. Manchmal ist dann auch die Angst, dann könnte ich ja den Partner vergessen, wenn es mir jetzt in dem Moment, wenn ich da schon Freude habe. Oder das bedeutet ja, ich habe ihn nicht genügend geliebt, weil ich jetzt schon wieder ein Momentchen lachen kann. Aber das ist nicht so, sondern das ist ein normaler Prozess.
Frau Terhorst, Wilhelm Schmid, Philosoph, der viele Bücher auch zum Thema Lebenskunst geschrieben hat, hat seine Ehefrau nach fast 40 Jahren verloren. Und er schreibt an einer Stelle, keine Leere ist so groß wie die, die der Tod eines geliebten Menschen hinterlässt. Es gibt keinen Trost, das Leben steht plötzlich still. Vielleicht können Sie noch mal auch auf das eingehen, was Jan erzählt hat. Sie kennen ihn, er hat es eben auch angedeutet, weil Sie ihn auch begleiten auch und über Sie auch der Kontakt entstanden ist, dass er heute auch in dieser Sendung auch mit dabei ist. Ja, wie sind diese ersten Monate, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Findet sich all das wieder, was Jan beschrieben hat? Frau Terhorst, sind Sie da? Jetzt höre ich Sie gerade nicht. Anscheinend ist die Leitung, sagt gerade auch die Regie, die Leitung, sofort Herbst ist anscheinend unterbrochen. Wir werden die Frage gleich auch nochmal an Sie aufwerfen. Vielleicht, Jan, könnten Sie nochmal auch ergänzen, das, was Frau Wolf eben gesagt hat. Sie haben von Ihrem Hund gesprochen, haben gesagt, also ich habe meinen Hund angeschafft, um so ein Stück auch noch im Leben auch zu sein. Manchmal gibt es so ein kleines Lächeln. Ist das dann schon mal auch mit einem schlechten Gewissen verbunden, so unter dem Motto, darf eigentlich gar nicht sein, weil ich meine Frau doch so geliebt habe und das darf ich eigentlich gar nicht fühlen? Oder wie würden Sie es beschreiben?
Also dieses Lächeln, das hält sich in Grenzen, aber und es ist nicht verbunden mit einem schlechten Gewissen, ganz sicherlich nicht. Meine Frau, wir sprachen ja viel, auch in ihren letzten Tagen und hätte sich gewünscht, dass es mir auch mal gut geht. Das kann ich im Moment so nicht leisten. Den Hund hatten wir uns gemeinsam gewünscht und
okay. Sie haben dann gemeinsam Wunsch auch noch sich dann auch jetzt erfüllt.
Genau. Ein schlechtes Gewissen habe ich übrigens sonst auch nicht. Also die Frau Wolf hat das ja gut beschrieben, nicht? Auch wahrscheinlich mit den Phasen aus ihrer Erfahrung und eigener Betroffenheit. Es ist individuell, manches trifft bei mir nicht zu und manches dann schon, ja.
Sie haben erzählt im Vorgespräch auch, dass Sie auch gelesen haben. Und wenn Sie gelesen haben, dann lässt sich ja auch durchaus auch dort nachlesen, dass es nach einer gewissen Zeit und nach einer Trauerarbeit, also Frau Terhorst wird das und Frau Wolf sicherlich bestätigen, es hat immer auch was natürlich auch mit Trauerarbeit, mit Arbeit zu tun, dass es aber dann doch so eine Perspektive auch der Hoffnung auch geben kann. Haben Sie davon nach diesen wenigen Monaten heute schon eine Vorstellung oder noch gar nicht?
Nein, eine Vorstellung habe ich davon nicht, aber es gibt mir ein bisschen Hoffnung, wenn namentlich Frau Terhorst mir das sagt aus ihrer Erfahrung und auch aus ihrer Erfahrung ihrer eigenen Betroffenheit. Ich hangel mich von Tag zu Tag, ich kann das nicht anders sagen. Ich stelle mich dem, ich denke ununterbrochen an meine Frau, ich weine sehr viel, ich schaue mir Bilder an, das mache ich alles, führe Gespräche, aber eine Vorstellung davon, dass diese Gefühle, ja auch die der Einsamkeit und des Alleinseins und dass der Schmerz leichter wird und dass man von diesem schreienden Schmerz in die lächelnde Dankbarkeit irgendwann kommt, wie das ja manchmal so beschrieben wird, eine eigene Vorstellung davon habe ich noch nicht.
Was wünschen Sie sich für sich selber?
Ach, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich lebe weiter. Das Leben ist für mich sehr schwer. Ich empfinde den Tod meiner Frau als eigenen Tod, jedenfalls meines Lebens. Ich wünsche mir, was ich gerade sagte, dass es mir gelingt, das Leben wieder irgendwann selber als lebenswert zu begreifen. Wobei ich weiß, dass ich meine Frau immer in meinem Herzen haben werde. Ich bin 54 Jahre alt, sie sagten es. Ich weiß nicht, was da kommt. Das ist ein Nullpunkt im Leben. Ich habe keine Vorstellung davon.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie irgendwann an diesem Punkt kommen, dass Ihr Leben wieder für Sie lebenswert ist. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns von Ihren Gefühlen, von der Schwere, der Trauer, dem Schmerz erzählt haben heute Morgen. Alles Gute, Jan, Ihnen.
Vielen Dank, Herr Rühl.
Frau Terhorst, Sie sind wieder da. Vielleicht können Sie das, was Jan gerade auch noch mal erzählt hat, auch einordnen mit Blick auf die Arbeit als Trauerbegleiterin, die Sie ja mit vielen sehr, sehr unterschiedlichen Menschen auch haben.
Ja, und auch unterschiedlichen Verlusten natürlich. Ja. Was gut für uns alle wäre, ist, glaube ich, wenn wir uns klar machen würden, dass das Einzige, was wirklich helfen könnte, ist, die Tür geht auf und der geliebte Mensch ist wieder da. Dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt eben, ich finde auch im Umfeld Leute, die mit einem immer wieder das durchsprechen, was ist passiert, wie war der, Erinnerungen teilen und natürlich sich dann auch Hilfe zu holen, wie bei Menschen wie Frau Wolf und mir. Und das ist wirklich ein Prozess. Bei Jan ist es einfach gut, der war schon bei mir, als seine Frau noch lebte, um sich vorzubereiten auf die Zeit danach, was ich für sehr sinnvoll halte.
Und machen das denn viele? Ich gehe gerade mal rein, Frau Terhorst. Ja. Machen das viele oder kommen die eher zu spät?
Nee, es machen leider nicht viele. Die kommen erst dann, die Vorstellung ist ja, nach ein paar Monaten denkt man, man müsste doch jetzt, es müsste einem besser gehen. Es wird aber tendenziell eher erstmal noch schlechter. Warum? Weil die Sehnsucht immer größer wird. Es wird immer klarer, der Mensch kommt nicht zurück. Und je länger man ohne den Menschen ist, so größer wird die Sehnsucht. Und dann tritt oft dieser Fakt ein, dass man hinterher möchte vor lauter Sehnsucht. Nicht, weil man suizidal ist, sondern weil man einmal nochmal diesen Menschen umarmen möchte oder bei ihm sein möchte. Und das ist immer wichtig, das zu wissen. Das geht vielen so und das macht den Menschen natürlich Angst, weil sie denken, oh Gott, werde ich mich jetzt umbringen? Und das geht aber wieder weg. Das gehört zu diesem ganzen Prozess unter Umständen. Nicht bei jedem, aber bei sehr vielen dazu. Und ich finde es wichtig, dass man das weiß.
Am Telefon ist Mandy Dolmatow. Frau Dolmatow, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Hallo. Moin, hallo.
Erzählen Sie, welche Gedanken haben Sie zu unserem Thema oder Erfahrungen vielleicht auch?
Ja, also ich bin aus Flensburg und habe am 01.01.2020 meine Mutter verloren. Sie ist an Krebs gestorben. Das war etwa ein halbes Jahr, hat sie mit dieser Krankheit gekämpft und dann ist sie gestorben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich aufgrund des Todes ich bin verheiratet, eine Art Angst entwickelt habe, dass mein Mann jetzt in der nächsten Zeit irgendwie von mir gehen könnte. Also so eine Angst des Alleinseins. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass man mich nicht versteht und dass, wenn man mich versteht, es immer nur Menschen können, die das Gleiche durchgemacht haben wie ich, also sprich einen Elternteil verloren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es aktuell somit das Schlimmste ist, was mir passiert ist und leider auch eine Art, ich will nicht sagen, ich bin Hypochonderin oder Hypochonder, aber ich lasse mich sehr oft beim Arzt kontrollieren, sei es jetzt Mammografien oder bei Kleinigkeiten gehe ich zum Arzt, weil ich wirklich eine Angst entwickelt habe, dass ich halt krank werde und dann einfach nicht schnell genug beim Arzt bin, weil das war der Fall bei meiner Mutter. Sie hatte ganz starken Husten und da nicht so drauf reagiert etc. Und dann kam am Ende raus, dass es halt schon die dritte Stufe des Lungenkrebses war und eigentlich so gut wie nichts mehr machbar war für sie.
Nun haben wir ja, Frau Dolmatow, hier zwei Expertinnen bei uns, die selber auch diese Erfahrung auch gemacht haben, dass ihre Eltern auch früh, so wie ich das in Erinnerung habe, verstorben sind und das auch selber verarbeiten mussten. Frau Wolf, wollen Sie vielleicht zunächst als Erste kurz darauf antworten, darauf eingehen?
soll ich über meine eigenen Erfahrungen?
Nein, ja, vielleicht oder dann das durchaus auch verbinden, natürlich mit den Sorgen, mit den Ängsten, die auch Frau Dolmatow jetzt hat, mit Blick auf sich selber, aber natürlich auch auf ihren Partner.
Ja, also als Kind hatte ich dann immer ganz lange auch die Angst, die Mutter stirbt. Und ich habe bei der Mutter im Schlafzimmer geschlafen und habe dann panisch immer gehört, nachts aufgewacht, ob sie noch schnauft. Ja. Mhm. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass da auch so eine Angst da ist. Und gut, wie geht man mit Ängsten um? Mit Ängsten umgehen kann man, indem man versucht, sich das mal genauer anzuschauen. Was würde denn dann passieren und wie könnte ich dann damit umgehen, wenn es wirklich so wäre? Jetzt bei wenn Sie denken, Sie selbst bekommen eine Erkrankung, dann sollten Sie lernen, Ihren Blick auf die Richtung zu lenken. Was kann ich tun, um mich gesund zu erhalten? Und nicht so sehr darauf, was könnte mir alles passieren, weil in dem Moment bringen sie die Energie und ihren ganzen Körper in Anspannung und Unruhen, in Aufruhr, und das ist eigentlich, schwächt die Immunabwehr. Aber wenn wir uns darum kümmern, was kann ich tun, wie kann ich mich ernähren, was kann ich für meinen Körper tun, ansonsten über Bewegung, über Meditation oder Entspannungsverfahren, dann bekomme ich auch dieses Vertrauen, ich bin nicht so hilflos meinem Körper ausgeliefert und habe Einfluss.
Frau Theaust, diese Angst, diese Sorge, dann nach solch einer Erfahrung auch dann den eigenen Partner auch zu verlieren, also einen weiteren geliebten Menschen auch zu verlieren, erstmal nachvollziehbar?
Ja, das kenne ich selber auch. Ich wusste auch, dass ich dann Angst haben werde, selber Krebs zu bekommen nach dem Tod meines Freundes. Und also das wusste ich. Die Angst war trotzdem da, aber für mich war es gut, dass ich das schon vorher wusste, dass ich so reagieren werde. Und sobald man sich wieder sicherer fühlt und eben, da sage ich immer, holt euch Hilfe, wenn ihr so Ängste bekommt, weil Angst zu haben ist wahnsinnig anstrengend. Die Trauer stresst den Körper und die Seele und diese Ängste eben auch. Und daher ist es gut, wenn man die, so zum Beispiel wie es Frau Wolf eben geraten hat, einen anderen Blickwinkel entwickelt. Und wenn einem das aber vor lauter Angst nicht gelingt, ist es gut, sich dabei Hilfe zu holen und Unterstützung. Weil es ist wirklich wichtig, dass das dann auch wieder weggeht. Und dadurch eben, dass man anders anfängt, damit umzugehen und sich nicht verfestigt, weil es ist wahnsinnig anstrengend, Angst.
Frau Dolmatow, können Sie mit den Antworten ein bisschen was anfangen?
Ja, klar. Ja. Das Problem ist nur bei mir zum Beispiel, dass ich halt durch meine akademische Laufbahn gezwungen bin, mehr oder minder gezwungen bin, aufgrund dessen, dass ich ja die Möglichkeit habe, verbeamtet zu werden, mir keine Hilfe zu suchen oder suchen zu können, weil mir daraus der Strick gemacht werden könnte, dass ich dann nicht mehr verbeamtet werde aufgrund meiner psychischen Nichtbelastbarkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich mir halt Hilfe gesucht bei Seelsorgern aus München beispielsweise. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Angst, ich sag mal, überwinden kann. Ich versuch's, ich bewege mich, ich ernähre mich auch entsprechend und es ist alles in Ordnung.
Aber ich habe gerade nur kurz gedacht, Frau Dolmatow, aus der Sicht, sagen wir mal, einer Verbeamtung, finde ich das ein schräges Bild. Also wenn ein Mensch, der seine geliebte Mutter verliert,
einfach
zur Tagesordnung übergehen sollte. Bitte, natürlich, gerne,
ja,
Frau Wolf.
Frau Theaust.
Frau Theaust, Entschuldigung.
Sorry. Und zwar, was wir auch uns klar machen müssen, ist, Trauer ist keine psychische Erkrankung. Also das ist erstmal schon mal so kein Stigma in dem Sinn. Ne? Das andere ist, ich verstehe natürlich Ihre Sorge. Es ist aber so, dass Trauerbegleitung zum Beispiel nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Und es ist auch nicht so, dass man sich das wie eine Therapie vorstellen muss, sondern eben das geht schon sehr nach Bedarf. Jetzt geht es mir gerade ganz schlecht und dann hole ich mir mal eine Sitzung. Das ist nicht so, dass man da jede Woche und wahnsinnig viel Geld investieren muss. Man kann da schon mit einigen wenigen Sitzungen, die man selber bezahlt, auch was machen. Wobei ich es natürlich besser finde, Kassen würden das übernehmen. Aber Trauer ist keine psychische Erkrankung.
Vielleicht okay, das nochmal, ja. Frau Dolmatow, als Hinweis. Frau Wolf, wollten Sie noch was ergänzen?
Ja, ich wollte noch was ergänzen. Also mittlerweile haben Sie eine Diagnose drin. Das ist die abnorme Trauerreaktion. Wenn man nach einem halben Jahr immer noch in diesem Zustand, in dem ersten Zustand drin ist. Wobei ich das auch schon wieder fragwürdig halte, weil nach einem halben Jahr, das ist als von einer abnormen Trauerreaktion
ist
zu sprechen.
Ist eine Stigmatisierung.
Ist eine Stigmatisierung. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, es ist eben im Versorgungssystem mit drin.
Frau Dolmatow, alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, danke schön.
Ja, okay. Und vielleicht auch der Mut, sich Unterstützung zu holen, wenn Sie sie vielleicht auch benötigen. Alles Gute. Jutta aus Niedersachsen ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Jutta.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Erzählen Sie.
Ich habe eingeschaltet und war gerade bei meiner Mutter, bin ins Auto gesprungen und nach Hause gefahren und habe Ihnen halt kurz die E-Mail geschickt.
Okay, ja, erzählen Sie mir.
Ja, ich habe meine große Liebe 1974 in der Schweiz kennengelernt und wir haben uns dann aus den Augen verloren. 2006 dann uns wieder begegnet, er lebte in den USA und ich war nicht bereit, dorthin zu gehen, aber wir haben intensiv fast täglich uns E-Mails geschickt und er ist vor 9 Monaten dann plötzlich verstorben. Und ich hatte die letzte E-Mail noch von 2 Tage vor seinem Tod bekommen, wo er eigentlich ganz guter Dinge war. Er war 76, als er dann starb und ich habe von seinem Tod dann, ich wollte ihn dann noch nicht weiter nerven. Ich meine, wenn jemand im Krankenhaus ist, hat man andere Sorgen. Und habe dann, als er war Pastor einer großen Gemeinde dort, habe dann die Gemeinde dort aufgerufen und dann sehe ich, dass er verstorben ist.
Das heißt, Sie haben überhaupt keinen Hinweis vorher gehabt. Er war auch nicht erkrankt in irgendeiner Form, sodass Sie sich Sorgen machen mussten, sondern es ist wirklich sehr, sehr plötzlich passiert.
Ja, also er war super fit. Er hatte vorher noch eine Europareise gemacht, sich ein Auto in Schweden bestellt. Und es war eine normale Routineoperation Prostata. Und nach an den Operationsfolgen ist er dann wohl verstorben.
Wie gehen Sie damit um heute?
Also ich war einfach wirklich auch sprachlos, habe das auch meinem Sohn dann gesagt und der konnte es auch nicht fassen und habe das dann meiner Mutter erzählt, die dann aber gleich von dem Tod meines Vaters anfing, sodass ich bin ein bisschen atemlos, muss ich sagen, jetzt. Aber ich habe dann daraus den Schluss gezogen, dass ich darüber eigentlich nicht reden kann und mich dann in die Aktivität geflüchtet, sage ich mal. Ich habe dann meinen Deutschunterricht für Ukrainer weitergemacht, habe dann angefangen, Italienisch online zu lernen, was mir eigentlich auch so jeden Tag Spaß macht. Und was mir ganz wichtig ist, ich habe die ganzen E-Mails von 2006, die habe ich ja noch, sodass ich jetzt Tag für Tag mich darauf freue, dass ich das lese, ordne, mit Fotos zusammenstelle, sodass mir das Schreiben einfach hilft zum Weiterleben.
Indem Sie versuchen, diese Zeit noch ein Stück lebendig sein zu lassen?
Ja, ganz genau.
Ich gebe das gerne auch mal weiter. Frau Terhaus, mögen Sie zuerst antworten vielleicht?
Ja, sehr gerne, weil das ist so eine meiner Dauerschleife, die ich sage, Schreiben hilft. Das ist ganz wunderbar, dass Sie das jetzt gerade erzählt haben. Denn manchmal, also es entlastet einfach die Seele. Und was Sie ja eben gleichzeitig tun mit den E-Mails, das ist eine Art von kreativer Erinnerungsarbeit. Da könnten Sie sich ja auch überlegen, da ein Buch draus zu binden. Und das in so einem ganz, also da geht es dann darum, dass man das auch verändert. Ne? Die E-Mails, die so vorliegen, die verändern Sie dann mit den eigenen Händen in einen anderen Zustand. Und das ist dann auch, gehört zu Trauerarbeit und kreativer Erinnerungsarbeit dazu, dass man mit den eigenen Händen auch was macht, um nicht so hilflos ausgeliefert zu sein.
Ja, das finde ich eine ganz tolle Idee. Ich hatte auch überlegt, dass man vielleicht, aber das ist ganz langfristig gedacht vielleicht, wenn ich jemanden finden würde, dass man das lesen könnte. Denn das sind so tolle Gedanken, die wir auch miteinander geteilt haben. Also auch ganz, ganz konkrete Lebensfragen, ne? Auch die Frage nach dem Warum, nach Gott. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder Kleinigkeiten, was ist mit meinem Auto? Er hat wirklich Anteil genommen an meinen großen und kleinen Lebensfragen. Und das fehlt ganz einfach. Das
genau,
ist einfach
unersetzlich. dann können Sie da ein Projekt draus machen. In kurz-, mittel- und langfristige Phasen hat das ja. Im Moment lesen Sie die. Dann werden Sie vielleicht ein Buch draus machen und dann finden Sie auch eine Möglichkeit, dass das vielleicht, dann sprechen Sie es vielleicht in einen, machen Sie einen Podcast auf und lesen Sie das vor. Oder wie auch immer, ne? Also das, ich sage immer, sucht euch genau mit diesen Erinnerungssachen, die ihr habt, Projekte, die euch länger begleiten können.
Ich gebe das auch nochmal weiter, Jutta, an Frau Dr. Wolf. Frau Wolf, wie wichtig ist diese aktive Erinnerungsarbeit, von der Frau Theos gerade gesprochen hat?
Die ist sehr wichtig, wobei eben da ein neuer Aspekt ja reinkommt. Es ist ja nicht nur, dass ich einfach nur das lese, sondern es ist auch ein Verarbeiten damit und ein Neugestalten, wie Frau Theos sagt. Und es geht eben über ein Tagebuch schreiben, über diese Bilder in ein Buch gestalten oder indem ich auch male oder eine Skulptur entwickle oder irgendwas sonst gestalte, was mit der Erinnerung zu tun hat und quasi zwei Dinge tue. Ich vermeide es nicht, mich mit Erinnerungen zu beschäftigen, aber ich gebe ja auch einen neuen Blickwinkel. Und durch diesen neuen Blickwinkel kommt auch ein Stück der Hoffnung eben rein in die Trauerarbeit.
Nun hat Frau Wolf, wir haben noch knapp 2 Minuten, Frau Wolf, nun hat Jutta ja eben auch gesagt, ja, mit jemandem drüber reden, meine Mutter schwierig, dann kam sofort auch der Tod des Partners, des Vaters dann auch mit dort hinein. Die Suche nach Menschen, die einem helfen, ist das schwierig, wenn man selber dies nie erlebt hat, da ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu sein, die auch wirklich helfen kann?
Die Suche nach einem Ansprechpartner ist schon schwierig, wobei hat sich schon viel geändert. Es gibt Selbsthilfegruppen für junge Witwen und Witwer. Es gibt im Internet Portale dazu. Es gibt die lokalen Trauergruppen. Sogar die Beerdigungsinstitute bieten Trauergruppen an. Und von daher denke ich, dieser Weg nach Menschen zu suchen, die am gleichen Punkt sind, der ist ganz, ganz wichtig. Für viele ist es aber auch eine Hürde, weil sie Angst haben, wenn sie in so eine Gruppe gehen, eine lokale Gruppe, dann komme ich aus dem Weinen nicht mehr raus, wenn ich darüber rede oder das zieht mich noch mehr runter. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Jutta, erstmal herzlichen Dank Ihnen auch, dass Sie uns erzählt haben, auch von dem, was Sie zu unserem Thema, wenn die Lebensliebe stirbt, was Sie erlebt haben und erfahren haben und vor allen Dingen, wie Sie versuchen, auch ein Stück Boden unter den Füßen zu behalten und zu schauen, wie Sie mit aktiver Trauerarbeit auch einen Weg für sich nach vorne auffinden. Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden. Wenn die Lebensliebe stirbt, 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie wollen, dass wir Sie mit in die Sendung nehmen, dann gerne mit Telefonnummer. Die Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon und mit dem Thema bis 11:30 weiterhin nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt, mit Eva Terhorst. Sie ist Trauerbegleiterin und Autorin. Und mit Dr. Doris Wolf, sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und ebenfalls auch Buchautorin. Und ich kann gerne auch noch einmal die Bücher auch nennen. Frau Terhorst hat das Buch geschrieben, Alleine weiterleben, wenn der Partner stirbt, den heilsamen Weg der Trauer finden. Und Frau Dr. Wolf, einen geliebten Menschen verlieren, eine Begleitung durch die Trauer. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen wollen zu diesem Thema, gerne auch anonym. Ich habe schon 2-3 Mal in dieser Sendung gesagt. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und Mails haben wir einige bekommen, Frau Terhorst, Frau Wolf. Und vielleicht darf ich ein paar zitieren. Eine Hörerin aus Limburg hat beim Telefonteam angerufen und hat erzählt, dass nach 58 Jahren sie ihren Partner verloren hat und dass das kaum auszuhalten sei. Und sie sagt, sie wusste vorher gar nicht, was wahre Trauer ist, obwohl sie dachte mit 80 Jahren, dass sie jetzt in einem Alter sei, wo sie mit Trauer umgehen könne. Und sie sagt noch einmal, sie kann eigentlich nur mit Menschen, Klammer auf Trauercafé, darüber sprechen, die Ähnliches erlebt haben. Deswegen, Frau Theos, nochmal auch die Frage an Freunde, an Angehörige. Es hat ja immer wieder auch hier eine Rolle gespielt. Sind das letztlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen provozierend, die falschen Ansprechpartner?
Das kommt drauf an, so würde ich das nicht sagen. Es ist einfach wichtig, Für die Betroffenen, für die Trauernden ist es eigentlich wichtig, dass sie über ihren Verstorbenen auch sprechen können. Und das und die Hilflosigkeit der anderen ist ja, dass die immer denken, dann fangen die an zu weinen. Oder wenn ich frage, wie geht es dir? Und dann fangen die an zu weinen und dann habe ich die zum Weinen gebracht. Und das ist aber so, die Trauernden weinen sowieso sehr viel und nicht, weil man sie fragt, sondern weil sie sowieso ganz viel weinen, weil sie traurig sind. Und helfen tut, dass man eben dann das nicht vermeidet, sondern wirklich sich hinsetzt und sich die Geschichte dann eben fünfmal anhört und einfach ja sagt, ja, das ist wirklich furchtbar und sich vielleicht auch noch erinnert an den Menschen selber, wenn man den gekannt hat und dann auch über den spricht.
Frau Wolf, ein Hörer hat uns geschrieben, 91 Jahre alt, aus Niedersachsen, hat vor anderthalb Jahren seine Frau verloren und schreibt oder hat am Telefon gesagt, sie waren 67 Jahre verheiratet. Und er hat dann gesagt, seitdem seine Frau tot ist, fühlt es sich so für ihn an, als wäre ein Teil von ihm mit ihr gestorben. Und dieser Teil konnte bis jetzt auch nicht mehr nachwachsen. Ist das so, dass in einem selber ein Teil wirklich mitstirbt?
Ja, es ist auf jeden Fall so, weil das ist ja, die Liebe kann ich nicht mehr, kann ich nur noch in der Erinnerung spüren von dem Partner. Und dieser Teil ist weg. Und der kann auch nicht ersetzt werden, sondern es kann was Neues, was anderes kommen, was mir Liebe gibt oder gut tut. Aber diese Wunde kann, also sie bleibt, da bleibt eine Narbe zurück, die bleibt.
Mhm. Eine Hörerin mit 81 Jahren hat uns geschrieben, hat vor 15 Monaten ihren Mann verloren und sie sagt unter anderem, man muss immer weiter an sich arbeiten, auch wenn man schon älter ist. Wir hatten eben schon mal diesen Begriff Trauerarbeit. Frau Wolf, ist es ein Stück Arbeit und wie sieht diese Arbeit aus, wenn man das mal sehr, sehr konkret macht?
Es ist auf jeden Fall Arbeit. Ich kann es mal konkret machen, wie ich es versucht habe zu tun. Also ich habe, für mich war der Tag so, dass ich ihn zwei geteilt habe. Ich habe die Hälfte vom Tag habe ich versucht, so Alltag zu leben mit mindernden Erwartungen. Und den zweiten Teil vom Tag habe ich mir die Zeit genommen, mich mit meiner Trauer zu beschäftigen. Also ich habe Bilder angeschaut, ich habe Briefe angeschaut, ich habe mich ganz bewusst in die Erinnerung und in diesen Schmerz reinbegeben. Und immer wieder, jeden Tag, ich hab mit Trauermeditationen auch gearbeitet. Und dann ist mit der Zeit, habe ich gespürt, der Schmerz lässt nach. Oder am Anfang ist es so, dass man denkt, der hört nie mehr auf. Wie Rotheus sagt, der Partner kommt nicht zurück und der hört nie mehr auf. Und dann erlebt man so Zeiten, wo man auch denkt, ja, jetzt wird es ein bisschen leichter. Aber wir müssen diese Zeit nehmen, um diese Gefühle auch auszuhalten und zu erleben.
Das heißt, Frau Theehorst, Gefühle, Trauergefühle, Schmerz umschiffen, abzukürzen, geht am Ende nicht.
Also ich habe keine Abkürzung gefunden und ich habe wirklich danach gesucht, das können Sie mir glauben. Ich denke, der Prozess oder die Arbeit dazu, also alles, was Frau Wolf gesagt hat, unterstütze ich natürlich. Wir müssen uns klar machen, der Prozess ist ja zu einem Sinn des eigenen Schicksals zu sagen und auch ja zu dem Schicksal des geliebten Menschen eben schon vor der Zeit gestorben zu sein, ja dazu zu sagen. Und aber in der ersten Zeit sagt halt alles nein, ne? Und wir müssen uns das so vorstellen, unser Gehirn ist ja mit unglaublich vielen Synapsen mit dem Leben, mit dem Menschen, mit dem man große Liebe geteilt hat, verbunden. Das heißt, die funktionieren ja auch automatisch. Das sind ja ganz breite Pfade auch, die da angelegt sind. Und da läuft man auch ganz oft vor so eine Wand, weil der ja dann nicht mehr da ist. Und das ruft auch die Trauer hervor, ne? Weil dann wird es mir wieder bewusst. Und wenn man, ich sage dann immer gerne, nehmt euch das Bild von einer Welle. Geht mit der Welle. Wenn die Trauerwelle kommt, nicht, oh Gott, die Trauer und die verteufeln, sondern Ich rate wirklich, macht euch die Trauer zu einer Freundin. Die gehört jetzt für eine Zeit lang zu euch, nehmt sie mit. Und je mehr man sich dagegen stemmt, umso schmerzhafter wird es.
Am Telefon ist Stephanie Richter. Frau Richter, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie. Sie haben uns eine Mail geschrieben, die mir gerade jetzt mein Kollege reingereicht hat. Daraus ersehe ich, dass ihr Mann vor 2 Jahren gestorben ist, mit 37 Jahren am plötzlichen Herztod. Sie selber sind heute auch 37 Jahre alt. Ihre Tochter war zu dem Zeitpunkt 11 Wochen alt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ich habe versucht, irgendwie damit umzugehen, aber ich habe die Mail geschrieben sie haben die ganze Zeit den Schmerz so betont, ja, und dass die Trauerarbeit geleistet werden muss. Und ich habe es zum Beispiel ganz anders wahrgenommen und das wollte ich einfach nur mal mitteilen.
Ah, gerne. Mhm. Erzählen Sie.
Dieser Schmerz war leider gar nicht allgegenwärtig für mich, dadurch, dass meine Tochter so klein war und ich mich um sie kümmern musste. Ich hatte gar keine Gelegenheit, diesen Schmerz zu spüren und in die Trauer reinzugehen.
Sie haben gesagt, leider, aus heutiger Sicht. Warum leider?
Weil man ja denkt, dass der Schmerz, der auftritt, also genauso stark ist wie die Liebe, die zuvor da war. Und wenn man keinen Schmerz fühlt, dann hat man das Gefühl, irgendwie, ich habe ihn doch so geliebt, aber jetzt, also war das falsch? Also,
es müsste eigentlich jetzt wehtun.
Genau. Genau so. Und wenn das ausbleibt, und ich habe auch so diese Trauerarbeit suggeriert ja irgendwie auch, ne, Arbeit ist irgendwann getan. So, und ich habe gedacht, ich muss doch jetzt mal trauern, muss doch jetzt anfangen, diesen Berg von Trauer abzuarbeiten. Und das habe ich nicht geschafft. Und und schaff's nur ganz punktuell in die Trauer reinzugehen.
Nun haben wir am Anfang der Sendung gesagt, Trauer ist individuell. Deswegen, ich gebe das jetzt mal weiter, Frau Terhorst, Frau Wolf, vielleicht, dass Sie es mal einordnen. Frau Terhorst, vielleicht zunächst mal Sie.
Ja, das ist natürlich total verständlich. Als Mutter mussten Sie funktionieren und das Überleben von Ihrer Tochter und sich selbst sichern. Und deswegen war da kein Platz. Und das war auch in dem Moment alles völlig richtig so. Und dann ist es eben so, wenn man da nicht gleich einsteigen kann, aus den Gründen, die Sie genannt haben, dann die wird irgendwann kommen. Die Trauer macht, was sie will. Ne? Also die richtet sich nicht nach unseren Bedürfnissen so ungefähr, sondern irgendwann wird sie kommen und dann werden sie wahrscheinlich die Gelegenheit haben, das eine oder andere damit zu machen. Hoffe ich. Mhm. Und ihr Kind ist ja immer noch klein. Und und das ist ja, wenn das damals 11 Wochen alt war, dann ist es jetzt 2,5 Jahre noch nicht mal. Ne? Und da müssen sie noch eine ganze Weile funktionieren.
Frau Wolf, ich habe aber auch bei Ihnen, Frau Richter, den Zweifel mitbekommen, so unter dem Motto, ich müsste doch jetzt eigentlich trauern, weil ich habe ihn ja wirklich auch geliebt. Gibt es da jetzt einen Zusammenhang? Wie würden Sie das sagen,
Frau Wolf? Ich würde erst mal sagen, so wie Frau Terhorst, es ist absolut normal, dass wenn äußere Situationen so sind, dass die Aufmerksamkeit jetzt wirklich wichtiger woanders hingelenkt werden muss, dass dann kein Platz für die Trauer ist. Und das kann zum Beispiel auch sein, wenn man mehrere Angehörige gleichzeitig verliert oder eben sonst in einer schwierigen Situation ist. Und dann hat es überhaupt keine Verbindung damit. Also Liebe und Trauer kann ich nicht gegeneinander aufwiegen und sagen, wenn ich nicht Trauer habe, ich nicht geliebt, sondern Trauer ist etwas, was auftaucht, wenn der Überlebensstatus vorbei ist. Ja? Also wenn das Kind größer ist, es wird irgendeine Situation geben, sie verlieren irgendjemand anderen oder werden durch eine äußere Situation dahin gebracht, dass sie dann die Trauer spüren können. Aber ihre Liebe ist davon völlig unberücksichtigt.
Frau Wolf, das ist ja auch ganz wichtig, weil es gibt es ja, wir haben es eben schon mal gesagt, auch in umgekehrte Richtung, dass man irgendwie denkt, ich darf mich jetzt nicht mehr freuen, weil dann werde ich meinem Partner, meiner Partnerin untreu und dann denkt der vielleicht im Nachhinein noch so, ich habe ihn nicht geliebt. Umgekehrt ist es auch so, dass obwohl man sehr geliebt hat, es manchmal sein kann, dass es Lebenssituationen gibt, wo diese Trauer eben nicht raus kann und vielleicht auch in dem Moment nicht rauskommen sollte. So habe ich Sie richtig verstanden.
Ja, genau, so ist es. Dieses, ich darf nicht mehr mich verlieben, kommt dann, wenn man eventuell einen neuen Partner findet und dann denkt, das kann ich meinem verstorbenen Partner nicht antun, dass ich jetzt mich neu verliebe.
Frau Richter, mögen Sie noch was ergänzen oder kann das so stehen bleiben? Was sagen Sie?
Nee, kann absolut so stehen bleiben. Ich wollte nur noch einen Punkt bringen und zwar wird auch oft berichtet, dass die Angehörigen und das Umfeld ja überfordert waren, nicht adäquat unterstützt haben oder nicht richtig da waren. Da wollte ich zum Beispiel sagen, das habe ich ganz anders erlebt, zum Glück. Also unsere Freunde, so unvorbereitet, die ja auch alle waren, waren unfassbar. Richtig, richtig gut und haben mich bis heute unterstützen sie und denken mit und tun alles eigentlich, ja.
Und das ist ja, nachdem wir, was wir auch gehört haben, eine sehr, sehr schöne, eine sehr wohltuende Erfahrung, auch die Sie da gemacht haben.
Absolut. Mhm.
Ihnen alles Gute, Frau Richter.
Danke, Ihnen auch.
Ich möchte ganz kurz, bevor wir unsere nächste Hörerin, die auch schon am Telefon ist, kurz nochmal auf diese Phasen auch zu sprechen kommen, die ja ein bisschen auch, ich sage es jetzt mal, im Lehrbuch stehen. Frau Wolf, Sie hatten es auch schon mal so angedeutet auch. Wir haben jetzt gerade von Frau Richter gehört, da gibt es auch ganz andere Wege, dass es einen Moment, eine Zeit gibt, wo diese Trauer dann jetzt keinen Platz hat, weil man als Mutter auch da sein muss, auch ein Stückchen auch funktionieren muss. Ist das diese Trauerphasen, wo man dann irgendwann auch dann vielleicht wieder zu einem Ergebnis kommt, ich kann mich neu orientieren, ich kann mich auch neu ausrichten in meinem Leben? Ist es Lehrbuch oder ist es tatsächlich so, dass das sehr, sehr oft im Leben genauso funktioniert?
Also mit den Phasen ist es so, dass es erst einmal unterschiedliche Experten gibt, die unterschiedliche Phasen vorschlagen und sie sind nur eine grobe Orientierung. Ich spreche trotzdem von Phasen, weil ich für jetzt in meiner Therapie die Erfahrung gemacht habe, dass es auch ein Stück weit den Mut und die Hoffnung gibt. Ja, wenn es Phasen gibt, heißt es, es kann vorangehen und es geht eben in eine Richtung, dass ich irgendwann wieder ein neues Gleichgewicht spüren kann. Auch wenn man kann zurückfallen, man kann Umwege gehen, aber es kann eben in die Richtung gehen, neues Gleichgewicht.
Frau Terhorst, Sie sprechen auch als Trauerbegleiterin von Phasen?
Ich eher weniger, aber das stimmt genau, wie Frau Wolf das sagt. Ich glaube, was Leute dann irritiert, ist die Phasen, die mischen sich auch. Also man kann in mehreren Phasen gleichzeitig oder abwechselnd sein. Also die kommen nicht unbedingt nur so nacheinander. Wie ich vorhin gesagt habe, die Trauer macht da auch so ein bisschen, was sie will. Aber ich denke, dass man überhaupt weiß, was einem so blühen kann, so ein bisschen grob mit den Phasen. Das hilft der Orientierung eben. Ist ganz wichtig.
Ich habe Frau Wolf auch so verstanden, da steckt ja auch ein Stück Hoffnung drin, dass man weiß, okay, man bleibt in dieser totalen Trauer, in diesem totalen Schmerz. Aller Voraussicht nach, wenn man sich dem stellt, bleibt man auf jeden Fall nicht auf Dauer drin.
Genau. Und man ist normal, dass man all das Merkwürdige fühlt, was man noch nie gefühlt hat.
Also dieses Normalsein ist eigentlich ganz wichtig, weil wenn man trauert, denkt man, also das, was ich mache, hat kein anderer Mensch erlebt, und so unnormal reagieren und zum Teil auch verrücktes Verhalten zeigen, macht auch sonst niemand.
Ja? Am Telefon ist Frau Bernhard. Ich grüße Sie, Frau Bernhard.
Guten Morgen.
Hallo. Berichten Sie, erzählen Sie.
Mir wird einfach zu viel unterstellt, also nicht mir unterstellt, sondern jetzt beim Hören Ihrer Sendung. Man hat zu trauern, man hat dieses, man hat jenes. Ich kann Ihnen von meiner Person aus, ich bin 71 Jahre alt, habe meinen Mann vor 9 Jahren an die Parkinson-Krankheit verloren. Ich bin relativ früh mit knapp 10 Jahren das erste Mal mit dem Tod in Berührung gekommen, weil meine Schwester von einem LKW überfahren wurde. Und wir haben immer viel zusammen gemacht, weil ich muss hinzufügen, mein Vater ist Bundeswehrsoldat gewesen und wir sind alle 3 Jahre versetzt worden. Das heißt also, in dem Alter, mit 4 Jahren bin ich nach Wilhelmshaven gekommen. Bilden Sie kleine Sandkastenfreundschaften. Wenn Sie weg sind, sind Sie weg. Das hat mein Vater mir immer beigebracht, sagt er, der Lebensabschnitt ist zu Ende, du fängst einen neuen Lebensabschnitt an und das funktioniert auch.
Und das haben Sie jetzt auch übertragen nach dem Tod Ihres Mannes?
Wie gesagt, mit 71 können Sie davon ausgehen, dass ich schon Menschen, die ich sehr geliebt habe, betrauert habe. Am meisten natürlich meinen Mann, weil wir haben 43 Jahre zusammen gelebt. Und dass er, sagen wir mal so rum, am Ende der Parkinson-Krankheit und durch die vielen Psychopharmaka verstehen sie als Kranker die Welt nicht mehr. Und an seinem 66. Geburtstag hat mein Mann mich gefragt, bitte lass mich gehen, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich kriege Medikamente ohne Ende, ich habe Schmerzen ohne Ende. Es reicht. So, muss ich natürlich erstmal schlucken, weil das ist ja auch eine Bitte, die nicht jeden Tag an einen herangetragen wird. Dann haben wir uns beide drüber unterhalten und ich habe ihn verstanden. Unter seinen Umständen hätte ich auch nicht mehr leben wollen. Und von dem Wunsch an, bis er gestorben ist, war es ein Vierteljahr, dann war Schluss. Weil ein Mensch, der nicht mehr leben will, der lebt auch nicht.
Hat ihm das geholfen?
Und ich lebe in der Erinnerung dieser Jahre, die ich mit meinem Mann verbringen durfte. Ich lebe nach wie vor bei uns im Haus. Es käme für mich auch nicht in Frage, dieses Haus zu verlassen. Es sei denn, ich müsste es aus gesundheitlichen Gründen. Und wir waren ein Ehepaar, das beide Vollzeit gearbeitet haben. Wir hatten unterschiedliche Berufe, mein Mann einen technischen, ich einen wirtschaftlichen. Und wir haben uns aber immer ganz, ganz viel erzählt über Länder, Menschen, alles Mögliche. Und auch, was wir machen wollen, machen wir dieses, machen wir jenes.
Frau Bernhard, das, was Sie ja jetzt sagen, ist, wie unterschiedlich Menschen auch mit Trauer umgehen, das Ihnen vielleicht auch geholfen hat. Zum einen, dass Ihr Mann gesagt hat, so, ich will nicht mehr. Sie haben erzählt auch von der Erinnerung, die Sie jeden Tag auch spüren und mit der Sie leben.
Ja, er fehlt mir nach wie vor, obwohl das 9 Jahre her ist. Mhm. Aber ich würde nicht weinen, ich würde nicht in der Ecke sitzen und sonst was. Ich lebe mein normales Leben weiter.
Ich gebe das mal weiter in die Runde auch hinein. Es zeigt ja auch nochmal, Frau Wolf, wie unterschiedlich, wie vielfältig Erfahrungen von Menschen sind, Lebenserfahrungen auch sind, die einen dann auch prägen, auch im Umgang dann, wenn der eigene Partner stirbt.
So ist es. Also in die Art, wie wir Trauer bewältigen, geht auch immer einher, was habe ich für Erfahrungen gemacht, was habe ich generell für eine Lebenseinstellung. Frau Bernhard spricht jetzt von quasi Verlusten. Umzug ist ja immer auch ein Verlust von Dingen, die sie eigentlich ihr ganzes Leben lang schon kennt, und auch eine Einstellung, du musst dich oft mit der neuen Situation arrangieren. Und heute spricht man auch von Resilienz, also bestimmte Faktoren, Lebenseinstellungen können dazu führen, dass man leichter mit einem Verlust von einem Partner umgehen kann.
Ulrike Strauß ist am Telefon. Frau Strauß, hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Frau Strauß, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben noch 5-6 Minuten, deswegen vielleicht der Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist, auch am Thema heute.
Ja, es sind eigentlich 2 Punkte. Ich habe 3 Tode, ganz nahe Tode erlebt. Einmal mein Mann vor 10 Jahren, der an Krebs verstorben ist. Mein Bruder 2017, der durch einen Treppensturz gestorben ist. Und meine Mutter in Anführungszeichen an Demenz. Es war relativ einfach, das Sterben meines Mannes und meiner Mutter zu begleiten und zu verarbeiten. Was immer noch offen ist, ist dieser Treppensturz meines Bruders. Was mich aber zu dem Thema führt, mir war immer wichtig zu unterscheiden, trauere ich um diejenigen, die gegangen sind, oder trauere ich um mich? Ich weiß jetzt nicht, wie die Psychotherapeutinnen oder Buchautorinnen das sehen, aber für mich war das was ganz, ganz Wichtiges, weil ich kann meine Trauer ganz anders annehmen, wenn ich verstehe, ich trauere um mich, um meine Einsamkeit, um meine Verlassenheit. Und ich kann aber denen, die gegangen sind, eine gute Reise wünschen. Und was mir noch wichtig ist, ich bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Angehörige zu betreuen bei einer Sterbebegleitung ist was ganz, ganz Wichtiges. Meine Beobachtung war, dass ein Sterbeprozess ganz anders verlaufen kann, wenn die Angehörigen gehen lassen können oder vielleicht unterstützen.
Das haben Sie auch nochmal ausgedrückt, indem Sie gesagt haben, eine gute Reise wünschen. Ja. Was ich aufgreifen möchte ist, trauere ich um mich oder trauere ich um den anderen? Genau. Frau Teerhaus, vielleicht können Sie da zunächst was zu sagen.
Ja, ich denke, das ist immer so ein Cocktail aus allem, also genau wie Sie es auch sagt. Natürlich kann man das mal an manchen Stellen ganz schlecht unterscheiden. Und das, was Sie aber sagen, dass man eben, je früher man geht, eben sich Hilfe holt, eben gerade bei der Hospizarbeit, da gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, je eher eben die Angehörigen einbezogen werden in den Sterbeprozess und eben das auch leichter gehen lassen können, die haben dann auch einen anderen Trauerprozess vor sich, also einen leichteren. Aber das kann man immer so generell nicht sagen, ne? So wie die Dame vorher gesagt hat, sie ist sehr schnell damit zurechtgekommen, obwohl sie ihren Mann immer noch vermisst. So ist das eben, kann man das nie genau so sagen, aber wissenschaftlich ist erwiesen, je eher man sich Hilfe holt schon beim Sterben, umso besser für alle Beteiligten, ganz klar.
Ich greife das, Frau Teyhaus, auf, weil mit Blick auch auf die Uhr, wir müssen natürlich auch über diese Hilfsangebote reden. Es hat uns eine Hörerin geschrieben, die auch von ehrenamtlicher Trauerbegleitung auch gesprochen hat, in der sie eben auch selber tätig ist. Wir haben von Trauercafés gehört, von Trauergruppen, das Internet. Heißt das aus Ihrer Sicht, und Frau Wolf, bitte gerne auch gemeinsam, heißt das, es gibt ein breites Angebot, vielleicht noch anders als vor Jahren und Jahrzehnten, aber es geht darum, sich selber möglichst früh auch drum zu kümmern?
Ja, so sehe ich es auf jeden Fall. Und sich das auch zu erlauben, zu sagen, ich darf in dieser Situation mir Unterstützung holen.
Ja, dem schließe ich mich komplett an.
Und Frau Terost, nun, es sind ja Trauer in Cafés, Trauergruppen, kann ich mir vorstellen, wird man natürlich auch nochmal mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit der Trauer auch der anderen auch konfrontiert. Kann das zu viel sein? Kann das genau der richtige Weg sein, weil man dort eben Menschen trifft, die dasselbe erlebt haben wie ich und einen dann auch wirklich verstehen können?
Naja, das kann man vorher nie sagen, was in so einer Gruppe auf einen wartet. Generell würde ich sagen, ist es auf jeden Fall so, dass man, auch wenn das alles sehr belastend ist, mitbekommt, ich bin gerade nicht alleine. Und manchmal trifft man dann in so einer Gruppe ein oder zwei Menschen, mit denen das dann besonders gut klappt, wo man dann auch außerhalb dieser Gruppen auch was unternehmen kann und zusammen irgendwie sein Leben, ne, führen. Es haben sich auch Paare gefunden schon in Trauergruppen. Also da ist alles Mögliche. Und es kann einem wirklich schnell zu viel sein, weil man weiß nie, wer da sitzt.
Nun habe ich am Anfang der Sendung gesagt, Frau Wolf, das ist kein leichtes Thema, was wir uns heute in der Lebenszeit auch vorgenommen haben. Vielleicht am Ende auch nochmal aus Ihrer Sicht ein Ausblick. Gibt es am Ende die Möglichkeit, auch nach einer Neuorientierung, einem langen Weg, auch wo man durch den Schmerz, auch durch die Trauer durchgeht, wieder ein gutes Leben für sich zu finden? Machen Sie diese Erfahrung auch in Ihrer therapeutischen Arbeit, aber auch natürlich bei sich selber?
Ja, unbedingt. Also es wird nicht mehr dasselbe. Es wird immer Situationen geben, wo man an den verstorbenen Partner denkt. Aber es ist dann eben nicht mehr dieser schwere Sturm, sondern so wie so ein leichter Regenschauer. Und dann kann man wieder in den Alltag gehen. Man kann wieder Freude verspüren. Man muss sich halt ein anderes Lebenskonzept, was mir Zufriedenheit, was mir Sinn gibt, suchen. Mhm.
Frau Teyhaus, wir haben noch eine knappe Minute. Ihre Erfahrung, Ihr Schlusswort?
Also es ist halt die Übergangszeit. Ne? Das eine ist nicht mehr da und das andere hat sich noch nicht entwickelt. Und da ist man halt in diesem Zwischenloch. Und das ist einfach so. Und das zu gestalten, möglichst eben nicht aus einer Hilflosigkeit, sondern eine aktive Haltung raus, kann ich nur raten.
Das nehmen wir als Schlusswort. Nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt. Frau Wolf, bis zum Schluss hat die Stimme gehalten. Sie haben vorher gesagt, ich bin erkältet, aber mir war das Thema wichtig und die Sendung und deswegen bin ich da. Herzlichen Dank dafür. Eva Terhaus, Trauerbegleiterin, ebenfalls auch wie Sie beide gemeinsam auch oder jede für sich auch ein Buch auch zu diesem Thema auch geschrieben. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für viele sehr persönliche Mails und Anrufe, die wir bekommen haben. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.